Ein ehemaliger Soldat des Bundesheeres wird nach Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte versucht, seine Freundin zu erstechen. Auf der Polizeiinspektion. Vor den Polizisten. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was er jetzt im Müllviertel anrichtet. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Wie ihr hört, ist heute nicht nur Bad Hair Day, also das hört ihr nicht, das seht ihr auf YouTube, aber ihr hört wahrscheinlich, dass auch Bad Voice Day ist. Ich leide immer noch an den Ausläufern einer sehr garstigen Männergrippe. Ich habe knapp überlebt, das muss ich dazu sagen, aber das war so ziemlich der garstigste Fall von Männerschnupfen seit Erfindung der Rhinoviren. Also verzeiht's mir, wenn ich heute etwas nasal klinge. Ich hätte mir einen Fall aus Wien aussuchen sollen, dann könnte ich mir so nasal schön brunnerisch reden. Naja, wieder mal auf ganzer Linie versagt. Apropos Versagen. Ich habe eine Menge Feedback zu vergangenen Episoden bekommen, vor allem zur Belagerung von Lauterach. Die Kanonen, die da gegen das Haus des Schützen eingesetzt werden, die gibt es heute noch, wie mir mitgeteilt wurde. Und zwar bei den Fronleichnamsschützen in Hörbranz. Die machen zu jedem Fronleichnam, oder wie sie es nennen, Üser Herrgottstag, einen Aufmarsch mit ihren Grenadieren. Ja, die haben noch Grenadiere, so mit Originaluniformen und allem. Und ja, da wird auch mit den Kanonen geschossen, mit denen schon damals auf den Josef Gassack geschossen wurde. Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland, die sich über meine Ahnungslosigkeit bei deutschen Spezialeinheiten köstlich amüsiert haben. Wie jetzt klar ist, ist das SEK die Spezialeinheit der Landespolizei und das GSG 9 ebensolche für die Bundespolizei. Und ihr dachtet, der österreichische Föderalismus sei kompliziert. Außerdem gibt es noch das KSK der Bundeswehr, damit das alles nur ein bisschen einfacher wird. Und, wie mir mitgeteilt wurde, habe ich auch die vorarlbergerischen kulinarischen Genüsse völlig falsch eingeordnet. Ein Schübling ist eine ordinäre Knackwurst. Und in den Lumpensalat kommen auch nicht, wie von mir gemutmaßt, die fleischlichen Überreste der örtlichen Malefiz-Spitzbuben, sondern es handelt sich um einen Wurstsalat mit Käse. Das ist anscheinend wichtig. Na bitte, jetzt wisst ihr das A. Kurze Ankündigung noch, der nächste Live-Podcast, der findet am 26. Juni 2026 in Traiskirchen, und zwar im Kammgarnsaal auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei Möllersdorf statt. Wir machen dabei einen mörderischen Streifzug durch die niederösterreichische Stadt und nennen das Ganze originellerweise Mörderisches Traiskirchen. Damit habt ihr nicht gerechnet. In Traiskirchen wird erstaunlich viel gemordet, ist mir aufgefallen. Also, da sind ein paar sehr lustige Geschichten dabei. Und auch gleich noch eine Ankündigung, wenn wir schon dabei sind. Der Kollege Punk-Anwalt und ich haben nach dem Konsum diverser Getränke, vor allem Holy natürlich, gedacht, es wäre doch lustig, wenn wir eine Sonderfolge machen. So eine Art Ask Me Anything. Der Punk-Anwalt ist ja bekanntlich, naja, Anwalt, na nicht. Der beantwortet gerne Fragen zu seinen absurdesten Fällen. Da sind einige Schmankerl dabei. Das kann ich euch schon verraten. Ich habe schon ein oder zwei davon gehört. Ziemlich lustig. Schickt uns gern eure Fragen an mösterreichpodcast@gmail oder per Instagram oder Steady oder ihr wisst ja, wie ihr mich erwischt. Und wir machen so eine lustige Extra-Folge, wo wir euch Rede und Antwort stehen. Ich verrate auch gerne, wie ich meine Fälle bearbeite, wie das so ist mit dem ganzen Ruhm und mit der ganzen Ehre, die man durch einen Podcast bekommt. Und ja, wie schwierig es ist, davon eine Existenz aufzubauen, auch wenn man Werbung macht. Und diese Überleitung kann ich jetzt natürlich nicht auslassen. Apropos Werbung. Bevor wir uns in den nächsten Abgrund der österreichischen Kriminalgeschichte begeben, ein kurzer Hinweis für alle, die bei unseren Fällen auch mal eine Nachtschicht einlegen. Passend zum Launch von zwei brandneuen Flavors hat Holy ein mörderisch gutes Angebot für euch. Wenn ihr euch das Starter-Set Deluxe holt, schenkt euch Holy eine 10er-Box obendrauf. Ihr habt die Wahl zwischen der neuen Cola Koala Energy oder Blue Raspberry Hydration. Ich habe beide schon gekostet. Sie sind beide genial. Vor allem Blue Raspberry Hydration habe ich gerade aktuell in meinem Shaker drinnen. Das ist ständig leer, weil ich das ständig austrinke. Das ist jetzt nicht nur irgendein Werbeclaim. Es ist tatsächlich so, wenn euch das Zeug schmeckt, ihr trinkt einfach viel, viel, viel mehr. Und mir ist erst jetzt aufgefallen, wie viel zu wenig ich eigentlich getrunken habe. Und mit meinem Code mörderisch spart ihr zusätzlich 10% und zahlt statt 59,99 nur 54 Euro. Das macht 67 Portionen für gerade mal 80 Cent pro Drink. Und das ist halt perfekt für die nächste Spurensuche, um hellwach zu bleiben, weil ich weiß ja, dass ihr Psychos diesen Podcast auch zum Einschlafen hört. Achtung, die Aktion läuft nur bis zum 30.03. Und ganz wichtig, Holy hat eine neue Adresse, also eine neue URL, die lautet jetzt holy.com. Das klingt eigentlich gar nicht billig, sich holy.com zu sichern. Da würde man meinen, dass das irgendwie schon so eine verrückte Freikirche sich organisiert hat. Naja, den Link findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes, da braucht ihr dann nicht selber rumkramen. Viel Spaß und Prost! Heute nehme ich euch mit zu einem Fall nach Schönau im Mühlkreis. Das ist so eine typische Gemeinde, wie sie im oberösterreichischen Mühlviertel oder auch im angrenzenden Waldviertel in Niederösterreich ganz, ganz normal sind. Flächenmäßig dreimal so groß wie der Wiener Zentralfriedhof und doppelt so tot. Entschuldigung, also den Gag konnte ich jetzt natürlich nicht auslassen. Nein, Schönau ist zwar flächenmäßig groß, hier leben aber nur 1900 Menschen. Das wiederum deutet darauf hin, dass wir es hier mit einer stark landwirtschaftlich geprägten Gegend zu tun haben. Ja, das ist bis heute so. Aber vielleicht wart ihr schon einmal in der kleinen Gemeinde im Osten des Mühlviertels im Bezirk Freistadt, ohne es überhaupt zu wissen. Die Burgruine Brandegg liegt nämlich im Gemeindegebiet Schönau im Mühlkreis. Und ich kann für mich sagen, dass ich dort definitiv schon einmal war. Ich glaube, es war ein Mittelalterfest. Ach, die frühen 2000er, als jeder Ort mit einer historischen Burg einen Mittelaltermarkt veranstaltet hat. Gibt's die heute eigentlich noch? Eine Zeit lang war das ja der heiße Shit. Aber das hat sich gefühlt ein bisschen aufgehört. So, Live-Recherche. Mittelaltermarkt. Na schaut, das Burgspektakel, ja tatsächlich, lag ich doch richtig. Jedes Jahr im September, sogar mit Greifvogelschau, Livebands und Schaukämpfen. Wild, das gibt's wirklich noch. Über solcherlei Späße hat man im Jahr 1925 natürlich nur den Kopf schütteln können. Da lebten in Schönau genauso viele Einwohner wie heute. In Wolfgrub, einem kleinen Dorf im Gemeindegebiet, leben nur eine Handvoll Menschen. Heute sind es 80. Wenn ihr euch das auf der Karte anschaut, dann seht ihr vielleicht 10 große Bauernhöfe, ein paar Einfamilienhäuser. Und das ist auch schon die optimistische Zählweise. Dort kennt einfach jeder jeden. Und wenn sich auf der Straße durch den Ort irgendetwas tut, dann kriegt das auch jeder mit. Das ist so am Land. Kurz für die Städter erklärt, aus meiner eigenen Erfahrung, man trifft die Nachbarin, Pensionistin, viel Tagesfreizeit auf der Straße, man plaudert kurz und irgendwann kommt die unweigerliche Frage. Ja, wo warst denn du am Sonntag am Abend? Dein Auto war nicht da. In meinem Fall muss ich dann meistens lange drüber nachdenken, wenn das schon ein paar Tage her ist, wo ich dann eigentlich war. Oder auch mein Klassiker ist, gestern seid's spät schlafen gegangen, gell? Weil das Licht hat bis 2 in der Früh gebrannt. Daraufhin antworte ich meistens, das ist die Smart-Home-Steuerung zur Abwehr neugieriger Nachbarn. Tolle Zusatzfunktion. Ist mit dem letzten Update dazugekommen. Ist nur dafür da, um dich zu verwirren. Im Jahr 1925 gab es in Wolfgrub natürlich ähnliche Diskussionen auf der Straße. Kategorie, und was habt ihr gestern gegessen? Und hast schon gehört, die Zenzi und der Franzl, die haben beim Faschingsgschnass geschmust. Also typischer Dorfgossip halt. Wenn da der örtliche Großbauer ein paar Ochsen verkauft und ein gutes Geschäft macht, ja, da flippen alle aus und es ist natürlich Tagesgespräch, dass der Bauer jetzt noch reicher ist. So ging es auch dem Josef Lehner. Es ist der 10. März 1925 und der Bauer hatte selbst eben ein paar Ochsen verkauft und ging zu seinem Nachbarn, dem Dorninger. Er bittet ihn, er soll ihm morgen helfen. Er will nämlich neue Jungochsen kaufen und er braucht da jemanden, der ihm mit den Tieren hilft. Zu diesem Zeitpunkt war das Geschäft natürlich schon im ganzen Ort bekannt und das Getuschel groß. Vermutlich haben die beiden den einen oder anderen Schnaps getrunken, naja, das gehört ja wohl dazu, und der Josef geht zurück nach Hause. Der hat seine Wirtschaft in Wolfgrub 2, dem sogenannten Unterseppengut. Und ihr wisst ja aus früheren Episoden, Bauernhöfe haben traditionell ihre eigenen Namen, die nichts mit dem tatsächlichen Besitzer oder der Besitzerfamilie gemein haben müssen. Also die haben halt historisch gewachsene Namen. Der Josef ist zufrieden. Das Geschäft war gut, das Treffen mit dem Nachbarn auch. Da hatte er schon schlechtere Tage. Leicht amüsiert schaut er seinem Knecht Eduard zu, der wie ein Verrückter plötzlich über das Feld rennt. Der Bauer denkt sich nichts dabei. Der Eduard, der war schließlich immer ein bisserl seltsam. Eduard Giger hieß der. Er hatte ihn erst Anfang Februar eingestellt. Der Eduard war also erst ein gutes Monat bei ihm am Unterseppengut. Der Eduard war eigentlich aus Steyr, ist aber nach Wien gezogen und war eine Zeit lang beim Bundesheer. Das hat aber alles nicht so recht funktioniert, also ist der Eduard kürzlich ins Mühlviertel gekommen. War ja klar, dass das mit dem Heer nichts wird. Der Eduard ist nur 1,58 Meter groß, er ist dürr und hager. Kaum das Holz, aus dem Supersoldaten und Kriegshelden geschnitzt sind. Jetzt rennt er also hier über den Acker, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her. Naja, schaut ja lustig aus. Als Josef das Tor zum Innenhof aufmacht, ahnt er noch nichts. Erst als er bei der Haustür ankommt, hört er Stöhnen aus der Wohnstube. Dort liegt seine Frau Aloysia, blutüberströmt. Sie ist nicht ansprechbar und blutet aus zahlreichen Wunden an Kopf und Hals. Daneben liegt ihre 79 Jahre alte Mutter. Auch sie ist voller Blut, sie röchelt noch. Die Glut aus dem eisernen Ofen liegt auf dem Boden. Die Schwiegermutter dürfte ihn beim Umfallen umgerissen haben. Der Eduard war's, sagt die Magd Therese, die blutüberströmt auf den Bauern zuwankt. Sie hat eine garstige Wunde im Gesicht, die stark blutet. Der Bauer tut, was man in dieser Situation natürlich macht. Einen Arzt holen. Na geh, sagen wir uns ehrlich, das bringt doch nichts. Jetzt geht es um mehr als ein mögliches Überleben. Es geht ums Seelenheil. Der Bauer holt den örtlichen Pfarrer, der gerade noch rechtzeitig eintrifft, um der sterbenden Bäuerin Aloysia die letzte Ölung zu geben. Ja, Prioritäten müssen sein. Sie stirbt am nächsten Tag um 7 Uhr in der Früh an ihren schweren Schädelverletzungen und den Folgen mehrerer Messerstiche in den Hals. Ihre Mutter Theresia erlag 4 Tage später ihren Verletzungen. Sie erlangt ihr Bewusstsein nicht wieder. Das wäre bei der alten Frau auch ein Wunder gewesen. Sie war schon davor ein Pflegefall und verbrachte ihre Tage damit, auf der Ofenbank zu sitzen. Sprechen konnte die alte Dame schon lange nicht mehr. Sie verständigte sich nur noch durch Gesten. Auch ihr Schädel war von Eduard zertrümmert worden. Die Magd, eine Therese, also nicht zu verwechseln mit der Theresia, der Schwiegermutter, die Therese ist die Magd, Nachname Mühlbachler, hatte eine Schnittwunde im Gesicht erlitten. Durch einen Axthieb von der Wunde hat sie sich aber relativ schnell recht gut erholt. Therese, die Magd, konnte eine erste Aussage machen, was geschehen war. Auch die Aussagen der beiden Kinder, der 9-jährige Anton und der 5-jährige Josef, die brachten Licht ins Mysterium, denn die beiden Buben hatten alles mit ansehen müssen. Was war geschehen? Als die Bäuerin Aloysia gegen Abend in den Stall ging, um die Schweine zu füttern, ist Eduard Giger, der Knecht, ihr gefolgt. Er dreht das Licht ab und schlägt plötzlich mit einem hölzernen Jochnagel auf die Bäuerin ein. Die beginnt laut zu schreien, bevor sie zu Boden geht. Der 9-jährige Anton hört den Kampflärm und läuft in den Stall. Er sieht, wie der Knecht mit dem Jochnagel, das ist so ein langes, hölzerner, dicker Stock, der das Joch eines Ochsen mit dem Fuhrwerk verbindet. Der sieht, wie der Knecht mit dem Jochnagel auf seine Mutter einschlägt. Er rennt in die Küche und alarmiert die Magd Therese Mühlbachler. »Du Räserl, der bringt Mutter um!« schreit das Kind. Die Magd eilt in den Hof, wo ihr schon der Knecht entgegenkommt, der gerade die Bäuerin über den Hof in die Stube zerren will. Als Giga die Mark zieht, schnappt er sich eine an die Hauswand gelehnte Axt und schlägt ihr damit ins Gesicht. Blutüberströmt rennt Therese davon. Die intelligenzgeminderte und stark fehlsichtige Magd gerät in Panik und rennt in die Küche, wo sie sich versteckt. Ab jetzt eskaliert die Situation völlig. Durch den Angriff auf die Magd abgelenkt, lässt der Knecht die Bäuerin los. Diese kann daraufhin, sie ist ebenfalls schwer verletzt, in die Stube flüchten. Die beiden Buben Anton und Josef verstecken sich einstweilen in einem Strohhaufen, von wo sie das nun Folgende zumindest akustisch mitverfolgen können. Giga stürmt ins Haus, wo die schwer verletzte Aloysia Lena gerade versucht, davon zu kriechen und laut um Hilfe schreit. Er zieht ein Stilett, also einen kleinen schmalen Dolch, den er immer bei sich hatte, und stürzt sich auf die Bäuerin. Er sticht mehrfach auf den Hals der Frau ein, durchtrennt dabei sogar ihre Schilddrüse. Doch die Bäuerin gibt nicht auf. Es kommt zum Handgemenge und der Bäuerin gelingt es sogar, ihrem Angreifer das Messer zu entreißen. Doch es hilft alles nichts. Sie ist schon zu schwach. Giga greift irgendwann nach der Axt und schlägt der Frau damit den Schädel ein. Dann bemerkt er, dass die alte Theresia Schweiger auf der Ofenbank sitzt und wütend gestikuliert. Sie kann ja nicht mehr sprechen. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als eben zu gestikulieren. Aufstehen kann sie auch nicht. Giga geht langsam auf sie zu, holt mit der Axt aus und schlägt sie mit aller Kraft auf den Kopf der alten Frau. Diese fällt sofort von der Ofenbank und reißt den eisernen Ofen mit um. Da sieht Giga durchs Fenster den Bauern Josef auf der Straße nach Hause kommen, also von seinem Besuch bei einem Nachbarn. Josef ergreift die Flucht und rennt so schnell es geht über den Acker davon. Aloysia, die Ehefrau von Josef, erlitt einen Schädelbruch mit massiven Blutergüssen im Gehirn. Die Stichwunden an sich wären schon tödlich gewesen. Sie starb am nächsten Morgen um 7 Uhr in der Früh, ohne je das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Theresia Schweiger, die Mutter von Aloysia, stirbt 4 Tage später. Sie hatte einen Schädelbruch und eine Blutung an der harten Hirnhaut erlitten. Auch sie kam nicht mehr zu Bewusstsein. Therese, die Magd, wurde nur verletzt. Sie hatte Glück, dass der Mörder die Flucht ergreifen musste, sonst hätte Giga auch sie getötet. Die beiden Buben kamen unversehrt davon, mussten aber die Tat mit ansehen. Die Gendarmerie wurde alarmiert und die Jagd auf den flüchtigen Mörder begann. Giga floh zunächst in einen Wald und versteckt sich dort für 16 Stunden in einem Heustadel eines Bauern namens Arthofer. Danach zieht er sich wieder in den Wald zurück. Ihm kam das Wetter zur Hilfe, denn am Abend der Tat setzte plötzlich starker Schneefall ein, was die Spuren von Giga verdeckte. Die Suche musste in der Nacht abgebrochen werden. Am nächsten Tag war die gesamte Umgebung in Alarmbereitschaft. Ein Mörder war auf der Flucht und er konnte sich überall herumtreiben. Gegen Nachmittag, am Tag nach der Tat, bemerkte ein Mann in Zell am Zellerhof, also rund 5 Kilometer vom Tatort entfernt, wie ein Mann aus dem Steininger Holz, also dem örtlichen Wald, kam. Das war höchst verdächtig. Der Zeuge wusste schließlich von dem Mord. Er zog sich einen Mantel an und verfolgte den Mann, der in Richtung des Marktes ging. Er ließ ihn nicht mehr aus den Augen und ging ihm nach. Auf der Straße schaffte er es unauffällig, einige Passanten zu alarmieren. Darunter war der Sohn des örtlichen Fleischhauers, also ein eher kräftiger Bursche. In einem günstigen Moment stürzten sich der Zeuge und der Fleischhauers Sohn auf den Verdächtigen und überwältigten ihn. Und sie brachten ihn schnurstracks in die nur wenige Gehminuten entfernte Gendarmerie von Bad Zell. Die Gendarmen staunten nicht schlecht, als die beiden Herren mit der dritten Person im Schwitzkasten die Stube betraten. Das soll der Mörder sein? Dieses dürre Mandel, das nicht einmal 1,60 Meter groß ist? Erbärmlich sah der aus. Er wirkte völlig apathisch und zeigte keinerlei Reue. Ganz im Gegenteil. Der tut alles, um vor den Ermittlern so schuldig wie nur irgendwie möglich zu wirken. Er gab sofort zu, dass er es auf das Geld aus dem Verkauf der Ochsen abgesehen hatte, aber irgendwie hatte er aus Frustration gehandelt, gibt er an. Er hat nämlich den ganzen Tag über versucht, in einer Fabrik in Josefstal bei Tragwein Arbeit zu finden, aber dort wollte man ihn nicht einstellen. Er war um 6.30 Uhr in der Früh aufgebrochen, aber um 17 Uhr unverrichteter Dinge zurückgekehrt. Gerade als Giga am Unterseppengut ankam, wurde er Zeuge eines Geschäftsabschlusses. Er sah, wie der Nachbarbauer Alois Pichler 2 Ochsen vom Hof wegführte, die dieser kurz zuvor von Bauer Lena gekauft hatte. Jetzt fasste er einen anderen Plan. Statt das Geld in der Fabrik zu verdienen, würde er es einfach stehlen. Er belauschte ein Gespräch der Eheleute, die sich über das Geschäft unterhielten. Er wusste aber noch nicht, wie viel Geld der alte Lena eingenommen hatte. Also wartete er, bis der Bauer außer Haus war. Dann fragte er die Bäuerin Aloysia über die genaue Summe aus. Schließlich muss sich so ein Überfall auch auszahlen. Von der Aloysia erfuhr er, dass die Familie rund 12 Millionen Kronen verdient hatte. Naja, das klingt jetzt nach viel, aber die Krone war damals sehr wenig wert. Wir reden aber immer noch von einem Betrag so um die 6.000 Euro. Das war für Giga offenbar genug Geld, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Also hat er gewartet, bis der Bauer zum Nachbarn ging. Eine andere Quelle besagt, er sei in der Hausmühle beschäftigt gewesen oder auf dem Weg zu einem Händler namens Obringer. Das ist am Ende aber auch egal, der Bauer war außer Haus. Gigas Gelegenheit war gekommen und er befiel die Bäuerin im Stall. Er schaltete das Licht aus, damit er die Bäuerin im Dunkeln angreifen konnte. Zuvor hatte er sich noch Stricke zurechtgelegt, um die Frau zu fesseln. Aber aufgrund seiner unterwältigenden Statur ist es der kräftigen Bäuerin halt gelungen, lange genug Widerstand zu leisten und ihm sogar noch das Messer zu entwenden, bevor er mit der Axt zuschlug. Eigentlich wollte er die Bäuerin mit dem Schlag, mit dem Jochnagel, nur betäuben, wie er sagt. Naja, aber auch dazu braucht man eine gewisse Körperkraft. Das steht alles auch im Widerspruch zu seinen anderen Äußerungen. Besonders belastend war seine Aussage gegenüber den Ermittlern, dass er auch den Bauern Josef Lehner erschlagen hätte, wenn dieser zu Hause gewesen wäre oder sich ihm in den Weg gestellt hätte. Also der Strafverteidiger dürfte aufgrund dieser Aussage wohl eher keine Jubelchöre anstimmen. Die Beute, ja, das wären eben die 12 Millionen Kronen gewesen, also eben diese 6.000 Euro. Das Problem war, dass Giga das Geld bei seinem Überfall nicht fand. Als die Lage völlig eskalierte, entschloss er sich stattdessen zur Flucht. Nun waren 12 Millionen Kronen, aber auch im Jahr 1925 keine Summe, für die man eine komplette Bauernfamilie auslöscht, sich nach Brasilien absetzt und dort für den Rest seines Lebens am Strand Cocktails schlürft. Was er denn mit dem Geld vorgehabt hätte, wollen die Ermittler wissen. Die Antwort fiel interessant aus, um es vorsichtig zu formulieren, und zeigt auch, dass wir es hier mit einer besonderen Geistesgröße des Verbrechens zu tun haben. Er wollte mit dem Ochsengeld mit dem D-Zug nach Wien fahren. Dort wollte er es dann noch einmal so richtig krachen lassen. Er würde sich von dem Geld die Dienste so vieler Prostituierter wie möglich erkaufen, mit den Damen Champagner trinken, so richtig die Sau rauslassen und den Damen in Wien zeigen, wie ein Müllviertler Knecht mit der Gors ockert, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Gendarmen sind aufgrund dieser Aussage dann doch etwas verdutzt. Das war der geniale Fluchtplan, nach Wien abhauen, herumhuren und sich ansaufen. Wir haben es in diesem Podcast ja schon mit vielen unterkomplexen Fluchtplänen zu tun gehabt, aber das ist wohl der simpelste von allen. Naja, nicht ganz. Als großes Finale wollte sich der Herr Giga ein Flascherl Morphium besorgen. Wenn der Champagner ausgetrunken ist, der kleine Eduard nicht mehr kann und die Damen längst abgezogen sind, dann würde er das Flascherl trinken und so im Drogenrausch aus dem Leben scheiden. So die Idee des Knechts. Aber vorher würde er noch dem Bauern Meier in St. Valentin die Bude anzünden. Giga gab an, dass er vor Jahren bei diesem Bauern gearbeitet hatte. Er hegte einen tiefen Groll gegen ihn, da der Meier ihn damals angeblich um den Lohn geprellt hätte. Andere Quellen sprechen allgemein davon, dass er dort eine weitere Bluttat geplant hatte. Also entweder wollte er die Bude anzünden oder den Meier gleich umbringen. So genau weiß man das nicht mehr. Jo, das erzählt er alles den Ermittlern, obwohl die gar nicht danach gefragt haben. So, an dieser Stelle ist der Fall geklärt. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis in 2 Wochen bei Mörderisches Österreich, wo wir nur die einfachsten Delikte auf offensichtlichste Weise aufklären. Viert euch! Nein, dürft's noch da bleiben. Der Fall Giga hat nämlich noch eine weitere Dimension. Denn als die Ermittler nachforschen, finden sie heraus, dass ihr jüngster Zugang in der Zelle für unterbelichtete Volldeppen erst vor rund einem Monat aus dem Zuchthaus Garsten entlassen wurde. Und der Grund dafür ist spektakulär. Eduard Giger wurde am 14. Jänner 1898 in Steyr geboren. Er wuchs in Schönau im Mühlviertel auf. Seine familiären Hintergründe waren schwierig. Die Mutter war in der Gegend als Wahrsagerin tätig. Giger behauptete, er sei leichtsinnig aufgezogen worden, habe ihn als halben Idioten behandelt und wie ein Vieh herumgeschoben. Er gab seiner Mutter die Schuld an seinem verpfuschten Leben sowie am Tod seines Vaters und Stiefvaters. Deshalb suchte Giger das Weite, sobald er eben kann. Er tritt dem Bundesheer als Wehrmann bei und wurde in der Rennwegkaserne in Wien stationiert. Das war für einen 1,58 Meter kleinen Mann schon ungewöhnlich. Im April 1922 lernte der damals 24-jährige Giger in einem Gasthaus im Wiener Prater die 29-jährige Haushaltsgehilfin Josephine Meierhofer kennen. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und wurden rasch ein Paar. Gleichzeitig hatte Giger aber auch ein Pantscherl mit einer gewissen Therese Helmreich, einer Freundin von Josephine. Die beiden Damen bekamen natürlich mit, dass der Giger sie jeweils mit der besten Freundin betrog. Also auch wieder so ein richtig super gescheiter Move. Josephine beendete daraufhin die Beziehung, machte mit dem Giger Schluss. Aber der Giger ließ nicht locker und flehte die Josephine an, zu ihm zurückzukehren. Tatsächlich gab die Josephine nach und im August 1923 wurden die beiden wieder ein Paar. Das Glück hielt aber nicht lange. Nach nur 2 Wochen erfuhr Josephine, dass Therese von Giger schwanger war und sie suchte nun endgültig das Weite. Das konnte das fragile Ego des Herrn Giger natürlich nicht verkraften. Sollen Sie mir nicht so anstellen, die 2 Weiber, also wirklich, nur weil die eine schwanger ist, verlässt er die andere, also völlig verrückt. Also aus der Sicht unseres Empathieallergikers Giger. Er hatte eine todsichere Methode, wie er dafür sorgen konnte, dass die Josephine wieder zu ihm zurückkommt. Entweder wir beide werden wieder ein Paar oder ich bring dich um, sagt er zu ihr. Dieser absolut stringent und rhetorisch brillant vorgebrachten Argumentation wollte die Josephine aber aus nachvollziehbaren Gründen nicht Folge leisten. Daraufhin begann der Eduard Giger seiner Ex-Freundin aufzulauern. So verfolgte er sie am 26. Dezember 1923 in das Gasthaus im Prater, wo sich die beiden kennengelernt hatten. Dort drohte Giger ihr vorzeugen, er würde sie jetzt abstechen, wenn sie nicht sofort zu ihm zurückkommt. Stellt euch vor, die Josephine hatte keine Lust darauf, die Konversation unter diesen Voraussetzungen fortzusetzen. Wer allerdings eine Konversation mit dem Giger haben wollte, war die örtliche Polizei, die sich ganz dringend mit dem Herrn unterhalten wollte. In Handschellen am besten. Giger wurde festgenommen, aber wie das so ist, wurde er nach kurzer Zeit wieder freigelassen, weil es ist ja nichts passiert. Und ab jetzt ist er eh ein braver, sagt der Giger, großes Indianer-Ehrenwort. Aber natürlich war der Giger kein braver. Er lauerte Tag und Nacht vor der Wohnung von Josephine. Er hätte sich natürlich auch um seine schwangere Zweitfreundin Therese kümmern können, aber das kam für den gekränkten Stolz des Herrn Giger natürlich nicht in Frage. Die beharrliche Verfolgung ging so weit, dass sich Josephine nicht mehr ohne Begleitung aus ihrer Wohnung traute. Giger lauerte der 29-Jährigen auch bei ihrem Arbeitgeber auf. Anzeigen bei der Polizei brachten nichts, weil er hat ja nichts gemacht. Josephine wechselt sogar den Arbeitgeber. Sie ist jetzt Dienstmädchen bei einem Pferdefleischhauer in der Favoritenstraße. Das blieb dem Giger natürlich nicht verborgen. Er tauchte am 3. Jänner 1923 plötzlich in Heeresuniform im Haus des Fleischhauers auf. Er wollte seine Ex neuerlich unter Androhung von Gewalt zur Rückkehr zu ihm bewegen. Der Fleischhauer warf ihn raus. Josephine hatte so viel Angst, dass sie in eine andere Wohnung übersiedelte. Doch auch das half nichts. Giger erfuhr die neue Adresse seiner Ex beim Meldeamt und stand prompt erneut vor ihrer Haustür. In seiner Heeresuniform, die ihm wahrscheinlich 2 Nummern so groß war. Echt, heute würde der Typ wahrscheinlich Kurse bei Andrew Tate buchen. Was für ein Würstel, Josephine hat genug und schlägt ihrem Ex-Freund die Tür vor der Nase zu. Der kann damit natürlich nicht leben und versucht nun, die Tür einzutreten, wofür seine körperlichen Kräfte aber nicht ausreichen. Der Lärm ruft aber den Hausmeister auf den Plan, der den tobenden Jungsoldaten bei Knack und Ohr spockt und ihn an einen Polizisten namens Matthias Kodritsch übergibt. Obwohl der Giga schon mehrfach einschlägig aufgefallen ist, kommt er erneut davon. So war halt damals die Rechtslage. Der Kodritsch, also der Polizist, sagt ihm aber, dass er noch einmal gehen darf, aber beim nächsten Mal ist er dran und er findet irgendeinen Grund, wie er ihn drankriegt, meint der Kodritsch. Giga beschließt nun, dass es eine gute Zeit sei, seine Morddrohungen endlich in die Tat umzusetzen. Schließlich steht seine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Ich gebe hier nur den Fall wieder, also bitte fragt mich nicht nach der Logik. Er verkauft all seine Habseligkeiten und schreibt in sein Tagebuch, dass es nun an der Zeit sei, gemeinsam mit seiner Geliebten aus dem Leben zu scheiden. Wie gesagt, seine Geliebte hat er da eher nicht gefragt, ob sie dazu auch bereit ist. Außerdem schreibt er mehrere Abschiedsbriefe. Natürlich, wie sich das für einen guten Amokläufer gehört, glaubt er auch noch, dass er ein Manifest veröffentlichen muss, weil er ernsthaft meint, dass das irgendjemanden interessiert. Bevor er seinen Plan aber in die Tat umsetzen kann, geht er nochmal ins Puff und vergnügt sich mit einer der dortigen Damen. Natürlich kann Giga dort seine Klappe nicht halten und erzählt der Frau von seinen Mordplänen. Außerdem bittet er die Dame, kannst mir einen Revolver beschaffen? Die Prostituierte lehnt auf. Armer Edi, ständig bekommt er nur Körbe von den Damen. Ich frag mich, woran das liegt. Ja, vielleicht liegt das daran, dass er ein absoluter Psycho ist. Na gut, dann eben ohne Revolver. Gegen 17 Uhr geht Giga neuerlich zum Haus des Fleischhauers, wo Josephine arbeitet. Diesmal ist er in Zivilkleidung. Und weil er eben keine Schusswaffe bekommen hat, hat er ein Bajonett unter seinem Mantel versteckt. Damit würde er Josephine abstechen und sich dann selbst die Pulsadern aufschneiden. Naja, und falls der Fleischhauer dazwischen geht, dann muss der ebenso sterben. Entschlossenen Schrittes stapft Giga auf das Haus des Fleischhauers zu. Vor der Eingangstür stellt sich ihm ein Polizist in den Weg. Es ist der Kodritsch. Na, wollen wir mal wieder das ehemalige Bandschall besuchen? Noch bevor Giga antworten kann, sind ihm auch schon die Handschellen angelegt und Giga sitzt im Wachzimmer in der Kolumbusgasse. Ob der Kodritsch zufällig vorbei war, also in den Unterlagen steht, er war zufällig dabei und hat hin und wieder mal bei dem Haus vorbeigeschaut, weil er gewusst hat, da schleicht möglicherweise der Giga herum. Oder ob die Prostituierte zur Polizei gegangen ist und die vorgewarnt hat, dass der Giga irgendwas plant, das ist nicht mehr so ganz klar. Im Polizeikommissariat wird Giga durchsucht und das Bajonett wird sichergestellt. Kodritsch ist sich sicher, damit kriegt er den Giga jetzt dran und kann ihn endlich einsperren. Er bringt Kodritsch ins Polizeikommissariat Favoriten. Dort wartet nämlich schon die Josephine. Die soll dort eine Aussage machen und ihn in den schillerndsten Farben schildern, was der Giga für ein Giftzwerg ist. Das wird ihn zwar nicht ewig hinter Gitter bringen, aber für ein bisserl Kerker wird's schon reichen. Im Kommissariat wird Giga dem Schriftführer, einem gewissen Eduard Wohanke, vorgeführt. Der soll die Aussage Gigas protokollieren. Als die beiden fertig sind, kommt der Polizist Kodritsch und will den gefangenen Giga in die Arrestzelle eskortieren. Dabei gehen beide an Josephine vorbei, die ebenfalls da sitzt, um eine Aussage zu machen. Giga zieht plötzlich ein Taschenmesser, das offenbar bei der Durchsuchung übersehen wurde. Er reißt sich von Kodritsch los und stürzt sich auf Josephine. Voller Zorn sticht er auf seine Ex-Geliebte ein. Kodritsch und der Schriftführer Wohanke stürzen sich auf Giga. Sie beide erleiden mehrere Messerstiche. Zwei Kriminalermittler und ein Praktikant werfen sich ebenfalls dann noch ins Getümmel und schaffen es schließlich, den tobenden Mann zu überwältigen. Kodritsch und Wohanke werden ins Krankenhaus Wieden gebracht, wo ihre Wunden versorgt werden. Sie konnten am Abend das Krankenhaus verlassen. Josephine selbst muss nicht ins Spital, sie hat bei dem Angriff zwar einige Schnittwunden erlitten, die allerdings so leicht waren, dass sie nicht behandelt werden mussten. Also das Taschenmesser dürfte nicht das Gröbste gewesen sein. Immerhin, so tragisch das alles ist, Jetzt haben sie nicht nur einen Fall von Drohung, also damals wurde das eben als Drohung behandelt. Dazu kommen wir später noch, was das heute wäre. Aber jetzt haben die Ermittler auch einen Mordversuch. Und das bringt den Giger länger hinter Gitter. Oder? Werner Sabitzer hat den Fall für das Magazin der Polizei aufgearbeitet. Er schreibt: Eduard Giger wurde am 12. März 1923 vom Landesgericht Wien wegen Mordversuch und Erpressung zu 4 Jahren schweren Kerkers verurteilt und aus dem Heer ausgeschlossen. Nach 2 Jahren und 8 Monaten Haft in der Strafanstalt Garsten wurde Giger am 7. Jänner 1924 bedingt entlassen. Er kehrte zunächst nach Oberösterreich zurück und fuhr später wieder nach Wien, von wo er allerdings wegen seiner Verurteilung bald in seine Heimatgemeinde im Mühlviertel abgeschafft wurde. Ja, denn damals konnte man noch von einem Bundesland ins andere abgeschoben werden. Giger wurde also als Oberösterreicher von Wien aus nach Oberösterreich abgeschoben. Das finde ich auch irgendwie elegant. Dass er nach nur 2 Jahren und 8 Monaten bedingt entlassen wurde, ist natürlich ein Problem, denn einen Monat später verübte er die Bluttat auf dem Bauernhof seines Dienstgebers, dem die Bäuerin Aloysia Lena, deren Mutter Theresia Schweiger, zum Opfer fiel und die Magd Therese verletzt wurde. Teil der Ermittlungen war auch die Klärung der Zurechnungsfähigkeit, da Gigers Verteidigung auf seine schwere Kindheit und mögliche geistige Mängel abzielte. Das war damals ja, wissen wir auch aus mehreren Fällen schon, so eine valide Taktik zu sagen, ja, aber er ist ja verrückt. Ne? Die gerichtsärztlichen Dozenten, die untersuchten ihn eingehend. Ihr Ergebnis war eindeutig. Giger war nicht geistesgestört. Er wurde sogar als geistig sehr regsam eingestuft. Zum Zeitpunkt der Tat lag keine Sinnesverwirrung vor. Er handelte mit voller Überzeugung. Naja, kein Wunder, er hat ja auch sich einen detaillierten Plan zurechtgelegt, einen ziemlich verrückten Plan, aber immerhin ein Plan. Nach Abschluss der Untersuchungen vor Ort und der ersten Verhöre im Bezirk wurde der Fall an das Landesgericht Linz übergeben, wo Giger schließlich im April 1925 der Prozess gemacht wurde. Der erregte aufgrund der Kaltblütigkeit des Täters und seiner Aussagen zur Todesstrafe gleich einmal ganz großes Aufsehen. Die Todesstrafe, die gab es damals in Österreich nicht. Tja, Giger musste sich wegen des Verbrechens des teils vollbrachten, teils versuchten Raubmordes verantworten. Konkret ging es um den Mord an den 2 Frauen und den Mordversuch an der Magd. Giger zeigte sich vor Gericht in einer Weise, die als kaltblütig und gemütslos beschrieben wurde. Er war aber im Wesentlichen vollgeständig. Auf die Frage nach dem Warum inszenierte er sich als Opfer seiner Umstände. Er gab an, von Jugend auf herumgestoßen worden zu sein, leichtsinnig aufgezogen und wie ein Vieh herumgeschoben worden zu sein. Er gab seiner Mutter, der Wahrsagerin, die Schuld an seinem verpfuschten Leben. Er schilderte emotionslos seinen Plan, wie er die Beute in Wien mit Prostituierten, Champagner und schließlich Suizid durch Morphium verbrauchen wollte. Er bestätigte vor den Geschworenen erneut, dass er jeden anderen Menschen, der ihn in der Ausführung des Raubes etwa gestört hätte, erbarmungslos niedergemacht hätte. In den Schlussplädoyers warnte der Staatsanwalt eindringlich vor der zunehmenden Unsicherheit im Land und verwies darauf, dass es in den letzten 10 Monaten allein in Oberösterreich 11 Mordanschläge gegeben habe. Er forderte den Schutz der Gesellschaft vor diesen gemüts- und mitleidlosen Schwerverbrechern durch langfristige Isolierung. Die Verteidigung hatte es etwas schwer mit dem Herrn Giger, die versuchte, mildernde Umstände geltend zu machen, indem er, also der Verteidiger, wies auf die vernachlässigte Erziehung, die schwierigen Familienverhältnisse und sein uneingeschränktes Geständnis hin. Das mit dem reumütigen Geständnis hat sich dann der Verteidiger doch nicht zu sagen getraut. Die Geschworenen bejahten die Hauptfragen der Anklage einstimmig. Eduard Giger wurde zu lebenslangem schweren Kerker verurteilt. Das Urteil beinhaltete einen Fasttag vierteljährlich und dunkelhaft an jedem Jahrestag der Bluttat. Besonders bemerkenswert ist Gigers Reaktion auf das Urteil. Er verzichtete auf alle Rechtsmittel und nahm das Urteil ohne Gnaden an, was immer das heißt. In seinem Schlusswort tätigte er Aussagen, die als scharfe Kritik an der Abschaffung der Todesstrafe gewertet wurden. Die Todesstrafe wurde ja 1919 in Österreich abgeschafft. Giger sagte: Das Beste für mich wäre der Strick. In der alten Monarchie, wo der Strick auf so einem Verbrechen stand, wäre ich nicht so tief gesunken. Ja, alle anderen sind schuld, weil die haben mir die Todesstrafe abgeschafft. Also diese Logik finde ich auch großartig. Diese Aussagen lösten in der Presse, insbesondere im konservativen Linzer Wochenblatt, eine heftige Debatte darüber aus, ob die Todesstrafe zur Abschreckung wieder eingeführt werden sollte. Da selbst der Mörder zugab, dass nur die Angst vor dem Galgen ihn hätte stoppen können. Ja, das ist eine Debatte, die man 100 Jahre später immer noch mancherorts gerne führen würde. Aber wie man mittlerweile weiß, die bloße Existenz der Todesstrafe allein hat keine nachweisbaren Auswirkungen auf die Zahl der Verbrechen. Denn wie immer im Leben gilt, wer einfache Lösungen verspricht, hat keine Ahnung, und zwar von nix. Und für unseren Klugschiss der Woche habe ich mir jetzt Hilfe geholt. Und zwar Hilfe von der kompetentesten Quelle, die ich mir vorstellen kann. Nämlich von unserem Lieblingsgast, vom Punkanwalt, dem Alexander Putzendobler. Der erzählt uns nämlich, was das mit der beharrlichen Verfolgung so auf sich hat. Weil die war ja heute ein großer Faktor in unserem Fall. Und hätte es den Paragraphen damals schon gegeben, wäre die ganze Sache wohl nicht so eskaliert.
Das ist richtig.
Ja, lieber Alex, wir haben in Österreich den Stalking-Paragraphen. Was regelt der und wozu gibt es den überhaupt?
Grüß euch. Stalking-Paragraph, wenn man den googeln sollte, beziehungsweise noch besser ins Gesetz schaut oder im Riss nachsieht, wird man das unter Stalking nicht finden. Der Gesetzgeber hat das als beharrliche Verfolgung ins StGB, ins Strafgesetzbuch aufgenommen, namhabend in dessen Paragraphen 107a. Das gibt's gar noch nicht so lange. Begonnen mit 2006 hat man irgendwann einmal sich darauf besonnen, dass man das vielleicht doch unter Strafe stellen sollte. Sollte man wie unser heutiger Held in vergeblicher Liebesmüh dann doch versuchen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten oder einzugehen. Die beharrliche Verfolgung ist in Österreich tatsächlich, Klammer auf, wahrscheinlich Gott sei Dank, Klammer zu, relativ niederschwellig geregelt. Bedeutet nämlich, es ist ein schlichtes Tätigkeitsdelikt einerseits. Das bedeutet, es ist die Tätigkeit des beharrlichen Verfolgens an sich schon unter Strafe gestellt. Es muss noch gar nicht, auch hier Gott sei Dank, zu einem wie auch immer gearteten Erfolg kommen. Also es muss kein Schaden eintreten. Der Gesetzgeber sagt uns in seiner unnachahmlichen Sprachkompetenz mit Werf und verblümt: Wer eine Person widerrechtlich beharrlich verfolgt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. Entspricht im Übrigen auch der Strafdrohung einer Körperverletzung. So, jetzt ist die Frage, was heißt widerrechtlich beharrlich verfolgt?
Genau, was muss ich da jetzt anstellen, damit ich der beharrlichen Verfolgung schuldig bin?
Gott sei Dank haben wir in Absatz 1, den ich gerade vorgelesen habe, einen Verweis auf Absatz 2, wo erklärt wird, was beharrliche Verfolgung ist, weil beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist, sie in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt. Und jetzt kommt eine Aufzählung von verschiedenen Dingen, die man tunlichst unterlassen sollte. Zum Beispiel ihre räumliche Nähe aufsucht oder im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines sonstigen Kommunikationsmittels oder über Dritte Kontakt zu ihr herstellt, etc., etc. Gut, was heißt das? Wir müssen es der Reihe nach durchgehen. Erstens einmal, es muss widerrechtlich beharrlich verfolgt werden. Wenn jemand drauf steht, dass er seinen Schatten immer hinter sich hat, mein Gott, ist keine widerrechtliche beharrliche Verfolgung
also
mehr.
Also der Kink dazu ist in Ordnung.
Das ist voll okay. Auch wenn man ja grundsätzlich in Straftat nicht einwilligen kann, aber ja, in dem Fall ja. Auch wenn es da ganz lustig in den Materialien ein bisschen schwammig gehalten ist, was sich der Nationalrat so überlegt hat, was widerrechtlich sein soll. Aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Sollte sich jemand dafür wirklich intensiv interessieren, empfehle ich einen Blick in eines der einschlägigen Werke oder das Studium der Jurisprudenz abzulegen. Gut. Beharrliches Verfolgen. Das heißt, wer in einer Weise, die geeignet ist, sie in ihrer Lebensführung zu beeinträchtigen. Das heißt nicht, dass der, der tatsächlich gestalkt wird, sich selbst wirklich beeinträchtigt fühlt und beeinträchtigt wird. Es muss objektiv geeignet sein. Es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Fall in Wien. Ein junger, naja, nicht ganz so junger Mann auf Freiersfüßen hat regelmäßigen Kontakt gehabt mit einer Dame des sagen wir mal, ausübenden Liebesspiels und er hat sich halt, wie es so oft vorkommt in diesen Konstellationen, unendlich in die gute Frau verliebt.
Auch das hatten wir in unserem Fall heute schon, lustig.
Ja, ja, ja. Dieser Herr, nennen wir ihn Walter, hat gemeint, das muss sein, da muss jetzt was gehen. Sie hat ihm komischerweise nicht gesagt, wo sie wohnt. Deshalb hat er ihr ein Geschenk gemacht, das an Ramontik nicht zu überbieten und zu übertreffen ist. Er hat ihr ein Plüschherz geschenkt, damit sie immer an ihn denkt, wenn sie kuschelt.
Ich nehme an, es war nicht nur ein Plüschherz drinnen.
Das ist völlig richtig. Es war ein Peilsender drinnen, der dem hoffnungsvollen Amor ins B, dem guten Walter, halt gesagt hat, wo die Dame wohnt. So. Das lustigerweise an sich wäre noch gar keine beharrliche Verfolgung, wirklich? Weil sie hatte nicht erkannt, dass da ein Peilsender ist. Dementsprechend war sie in ihrer Lebensführung noch nicht unzumutbar beeinträchtigt. Aber dadurch, dass er gewusst hat, wo sie jetzt wohnt, hat er sie besucht, weil das war ja Sinn der ganzen Sache. So, langer Rede, kurzer Sinn. Was sollte ich nicht tun? Über eine längere Zeit hindurch. Längere Zeit hindurch ist übrigens auch ein bisschen schwammig. Es kann sein, dass etwas schon über 2 Wochen längere Zeit hindurch ist. Es kann sein, dass wir ein Jahr brauchen, je nach Intensität des Eingriffs. Also räumliche Nähe aufsuchen. Das heißt, ich muss wirklich bei meinem Objekt der Begierde derart in der Nähe auftauchen, dass selbiges mitbekommt, dass ich da bin. Im Übrigen auch der Grund, warum ein Detektiv bei der Beschattung nicht beharrlich verfolgt, weil bestenfalls, wenn er ein einigermaßen guter Detektiv ist, merkt man ja nicht, dass er beschattet.
Somit außer er wäre richtig schlecht.
Außer er wäre richtig schlecht. Auch das soll es geben, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Oder im Wege der Telekommunikation oder Verwendung sonstiger Kommunikationsmittel. Der Gesetzgeber ist modern, er ist technologieneutral, Kontakt herstellt. Das ist dieses klassische, ich bombardiere ihn mit SMS. Wobei ein SMS natürlich weniger Eingriff ist als ein Telefonat, ist weniger Eingriff als ein Videotelefonat und. Lustigerweise ist Nonanet auch unter Strafe gestellt, wenn ich den, der mich da stalkt, gar nicht kenne. Das heißt, es muss jetzt gar nicht der verschmähte Liebhaber sein, weil meistens ist es halt der Versuch, eine Beziehung amoröser Art herzustellen, die zum Stalking motiviert. Und ja, Beharrlichkeit führt oft zum Ziel, allerdings sollte man halt in der Wahl der Mittel nicht übertreiben. Auch unter Stalking fällt zum Beispiel, wenn ich für jemanden unter Verwendung dessen Daten Waren oder Dienstleistungen für den bestelle. Also ja, es mag schon lustig sein, für den Studienkollegen jetzt einmal dem eine Pizza hinzubestellen.
40 Pizzas, ja genau.
Sollte man das so übertreiben, dass der nicht mehr weiß, wo er überhaupt noch schauen kann vor lauter Pizza? Schwierig, schwierig.
Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, bleiben wir bei einem ganz einfachen Beispiel, das uns zwei natürlich nicht betrifft. Wir sind ja glücklich verheiratet, beide. Und
nicht miteinander, bitte,
Hörer. Nicht miteinander, aber jeder individuell mit natürlich der besten Frau der Welt.
Selbstverständlich.
Nämlich zwei davon, also unsere. Also wenn ich jetzt theoretisch meiner im betrunkenen Zustand meiner Ex-Freundin weinerliche WhatsApps schicke mit bitte, bitte, Schatzi, komm zurück zu mir. Und das passiert, weiß ich nicht, das sind 3 Nachrichten in einer Nacht, dann wird's noch okay sein.
Strafrechtlich ist es okay, du wirst halt zu Hause waschen kriegen.
Verdienterweise, wenn ich jetzt diese 3 Nachrichten schicke und 4 Pizza Hawaii dazu bestelle und dann noch vor der Haustür stehe an Leute und versuche mit einem Blumenstrauß die Geliebte zu bedrängen oder die Ex-Geliebte zu bedrängen, wird es wahrscheinlich dann schon schwieriger, ne?
Wird schon schwierig, ja. Vor allem, es muss die Lebensführung halt unzumutbar beeinträchtigt sein. Wenn zum Beispiel der potenzielle Stalker 100 SMS pro Minute schickt, allerdings an eine falsche Nummer, dann ist es objektiv nicht mehr geeignet, die Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen. Aber, ich meine, es gibt da tatsächlich ein Beispiel auch in den Materialien, das ist schon hart an den Haaren herbeigezogen, das muss man schon auch sagen, dass ein Stalker einem bekannten Pollenallergiker jeden Tag einen Strauß Blumen schickt.
Ja. Das ist ein bisschen böse, aber kreativ, ja. Das hat so
kreativ.
Das hat so Minions-Vibes ein bisschen.
Auch unter Stalking fällt zum Beispiel, wenn ich Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchstpersönlichen Lebensbereichs dieser Person ohne deren Zustimmung veröffentliche. Da muss man halt schauen, wir haben hier natürlich das Thema einerseits sowieso Recht am eigenen Bild, Datenschutz, bla 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 bla. Rein strafrechtlich kommt es halt immer darauf an, auch hier wieder, welche Intensität und wie höchstpersönlich. Wenn zum Beispiel der Sepp Stalker ein Foto von seiner Angebeteten Anneliese Amour veröffentlicht auf dessen im eigenen Instagram-Profil, wo sie im Garten von, weiß ich nicht, irgendeinem Schlosspark sitzt und dort einen Kaffee trinkt, wird's wurscht sein. Wenn 70 Fotos im Garten des Schlossparks veröffentlicht werden, wird's schon schwierig. Problematisch wird's werden, wenn er auch nur 1 bis 2 Fotos veröffentlicht, wie seine Angebetete im, in dem Fall Eva-Kostüm, sich im Schlosspark räkelt, um die hier anwesenden Enten und Schwäne zu beglücken.
Aber wozu gibt es jetzt diesen Paragraphen eigentlich? Warum wurde der eingeführt? Du hast mir da vorher kurz eine lustige Anekdote dazu erzählt.
Ganz ursprünglich ist das tatsächlich aus dem angloamerikanischen Raum gekommen. Das kommt nämlich aus dem Bereich des Fanstalkings. Nämlich, sage ich jetzt mal, etwas übermotivierte Fans, die ihrem Star halt unendlich nahe sein wollten. Witzigerweise sagt der Gesetzgeber dazu, ja, die Fälle sind weniger das Problem, zumal fanatische Fans geradezu Kennzeichen des beruflichen Erfolges sind. Was das angeht, muss ich sagen, bin ich offensichtlich unerfolgreich, weil Gott sei Dank steht niemand vor meiner Tür tagtäglich.
Aber nicht passiert, ja.
Ja, es weiß auch keiner, wo wir wohnen. Aber
Aus gutem Grund.
Aber natürlich, nein, es geht darum, es sollen und es sind tatsächlich auch hauptsächlich Frauen, nicht nur, aber hauptsächlich die halt von, ich sage es jetzt mal ganz brutal, Verrückten oder Fanatischen verfolgt werden, aus welchen Gründen auch immer, zu schützen. Warum gibt es das? Einerseits, nun, wie immer im Strafrecht, einerseits aus general- und spezialpräventiven Gründen. Man möchte potenzielle Täter abhalten, welche, die schon straffällig geworden sind, davon abhalten, das noch einmal zu tun. Und andererseits, es ist halt eine Schutzmaßnahme, die natürlich meistens leider erst im Anlassfall greift, aber es soll eben niemand irgendwie das Problem haben, dass er ungewollt bombardiert wird mit Besuchen, Pizzen, Anrufen und Plüscherzen.
Ja, und hätte es dieses Gesetz damals schon gegeben in den 1920ern, ja, es wäre vielen Leuten viel Leid erspart geblieben. Aber in dem Fall sage ich trotzdem, danke, lieber Alex, dass du uns da aufgeklärt hast.
Selbstverständlich. An allen einen wunderschönen Abend oder wahrscheinlich sogar gute Nacht, weil ihr hört das ja zum Einschlafen, ihr
Verrückten. Ja, es sind nämlich alles Psychos da draußen. Man muss das jetzt einfach mal so sagen. Und das war sie, die 110. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf 2 geheime Extrafolgen und eine von mir vorgelesene grausliche Gute-Nacht-Geschichte. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Mittäterinnen und Mittäter bekommen außerdem Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches in Notebook LM. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen herumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. Das gibt's nicht zu jedem Fall, das kommt halt sehr auf die Quellenlage an. Also wenn ich viele Unterlagen habe, dann zahlt sich ein Notebook LM Notebook aus, wenn der Fall leicht zu recherchieren ist, weil er aufgearbeitet ist, weil es im Wesentlichen eine Quelle dazu gibt. Dann verzeiht's mir's, dann verlinke ich euch die Quelle, die könnt ihr dann selber lesen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist, dann könnt ihr mir natürlich auch eine kleine Spende auf paypal.me/moepodcast zukommen lassen. Vielen Dank an Sandra, Stefanie, Lars, Sabrina, Magdalena, Lukas, Fabian, Joachim, Jana und Johannes für eure grandiose und wirklich großzügige Unterstützung. Ihr seid ein Wahnsinn. Und ein kleiner Hinweis, bitte setzt mir nicht böse, wenn euer Name nicht gleich in der nächsten Folge bei den Danksagungen auftaucht. Ich produziere aktuell Folgen wieder vor, damit ich nachher mehr Zeit habe, eben um so Live-Podcasts vorzubereiten. Ja, aber wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Mir ist aufgefallen, auf Apple Podcasts gibt es keine einzige Review. Also das muss sich jetzt ändern. Irgendwer, der das jetzt auf Apple Podcasts hört, was natürlich kein Mensch macht, das sind irgendwie so 2% oder so. Egal, wenn ihr Anhänger dieser 2% seid und das auf Apple Podcasts hört, dann klickt jetzt da drauf und macht da 5 Sterne rein. Danke. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben möchtet oder wenn ihr mich auf einen Fall aus eurer Gegend hinweisen möchtet, worüber ich immer sehr, sehr dankbar bin, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem könnt ihr mir ein Mail schicken an imösterreichpodcast@gmail.com oder ihr schreibt mir auf Instagram unter @moepodcast. Ich versuche, alle Mails zu beantworten. Ich versuche, alles irgendwie aufzuarbeiten. Aber damit wird man nie fertig, weil es sind unglaublich viele Nachrichten. Also bitte nicht böse sein, wenn es ein bisschen länger dauert. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem, in diesem Sinne, erzählt niemanden von euren Ochsengeschäften. Danke fürs Zuhören. Bussi und Baba.